Diederich Hässling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allen fürchtete und viel an den Ohren litt. Ein Zitat aus dem Roman Der Untertan, geschrieben von Heinrich Mann, welches im Jahr 1918 veröffentlicht wurde.
Hallo zu dem vorletzten Podcast unserer Podcast-Reihe Mann ist wieder da. Wir sind Schüler der Klasse EA der Thomas-Mann-Schule. Als erstes werden wir uns vorstellen. Ich heiße Anton.
Und ich bin Nico und ich werde euch durch den Podcast leiten.
Ich bin Ole.
Mein Name ist Erik.
Und ich heiße Johanna. Wir haben uns im Deutschunterricht dazu entschlossen, eine Podcast-Reihe zum Aktualitätsbezug des Romans Der Untertan zu erstellen.
Das Buch ist vielseitig zu betrachten. Man kann den Fokus auf verschiedene Perspektiven legen und die unterschiedlichsten Dinge hineininterpretieren. Das haben wir im Unterricht ebenfalls gemacht und wir haben uns mit der Aktualität befasst.
Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass das Buch heutzutage immer noch von Aktualität zeugt.
Um diese These zu bestätigen, haben wir uns noch mehr mit dem Thema befasst und uns detailliertere Themen herausgesucht, um unsere Meinung zu unterstützen.
Ja, wie gesagt, ist unser Podcast die vorletzte Ausgabe, weshalb wir uns auch auf Themen der anderen beziehen und schlussendlich einen Appell ziehen.
Wir haben vier Hauptthemen, mit denen wir uns befasst haben. Die Politik, Erziehung, Psychologie und der Bezug zum Theaterstück. Wir befragen unsere Deutschlehrerin, welche Erfahrungen sie derzeitig in ihrem Referendariat gemacht hat und am Ende kommt der Appell.
Wir kommen nun zu der Politik.
Damals gab es noch eine Monarchie. Es gab einen Kaiser, Kriege und das Militär wurde bewundert. Das Militär stand allgemein an oberster Stelle. Kriege bekamen Feiertage, wie zum Beispiel den Sedantag. An diesem Tag wurde an die gewonnene Schlacht gegen die Franzosen erinnert.
Es gab die Wehrpflicht und wer diese verweigerte, bekam im späteren Leben Probleme, beispielsweise bei der Berufswahl oder bei der Suche.
Durch das Militär brachte man der Gesellschaft Gehorsamkeit bei. Von oben wurde befohlen und unten hatte man zu gehorchen. Dadurch entstand die sogenannte Untertan-Mentalität, wo man auch wieder auf das Buch Der Untertan zurückkommt. Damit wird ein Verhalten beschrieben, bei welchem eine Person sich einer Autorität unterordnet, blind gehorcht und alle Anordnungen der Autorität kritiklos akzeptiert, befolgt und umsetzt.
Durch die Definition der Untertan-Mentalität wird Diederich Hässling eigentlich charakterisiert. Er hatte keine eigene Meinung und gehorchte aufs Wort. In der Kindheit fühlte er sich erst bestätigt, wenn er geschlagen wurde und das Militär gefällt ihm, da man dort von oben Befehle erlangt und diese zu gehorchen hat.
Durch den Wechsel von Bismarck zu Kaiser Wilhelm II. Gab es einen politischen Wechsel. Bismarck kümmerte sich um die Probleme innerhalb seines Landes, Wilhelm II. Jedoch wollte aus Deutschland eine Weltmacht machen und wie Großbritannien, Spanien, etc. ebenfalls Kolonien. Um Kolonien anzubinden, musste man erstmal die Möglichkeit haben, die Gebiete zu erreichen und gegebenenfalls einzunehmen. Wilhelm II. Liebte schon in frühen Jahren die Marine und hatte nun ein Ziel, um die mächtigste Flotte der Welt zu erstellen. Dieses Ziel hatte ebenfalls Auswirkungen auf die Erziehung, da plötzlich Kinder in Matrosenanzügen herumliefen.
Und das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Nun erklären wir euch ein bisschen etwas zu der Erziehung.
Es gibt unterschiedlichste Formen der Erziehung.
Ich habe mich mit dem dänischen Erziehungswissenschaftler Jesper Juhl beschäftigt. Denn er reißt interessante Themen an, die sehr auf Diederich zutreffen, wie zum Beispiel die postdemokratische Erziehung. In der traditionellen autoritären Erziehung haben Werte wie Disziplin, gute Umgangsformen, Achtung und Gehorsamkeit einen hohen Stellenwert. Die Eltern-Kind-Beziehung ist durch ein hierarchisches Verhältnis geprägt und Eltern gelten als alleinige Machthaber innerhalb der Familie. Zum Beispiel ist ein angewandtes Mittel der Eltern oder Pädagogen die Schaffung von Respekt durch Gewalt, also psychische Verletzungen durch traumatisierende Verbalisierungen.
Diesen Erziehungsstil stellt man ja schon deutlich auf der ersten Seite des Romans fest.
Ja, absolut. Diederich Hässling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt, seit der neuen Zeile 1 folgend. Außerdem beschreibt Diederich seinen Vater als fürchterlicher als Gnome und Kröte in Zeile 12. Dadurch wird die Gewalt, die Brutalität, der Ekel und die Grausamkeit des Vaters deutlich, denn eine Kröte und ein Gnom stehen für unheimliche, ekelerregende Fabelwesen. Die modernen demokratischen Erziehungsgrundsätze wie persönliche Selbstständigkeit, eigene Urteilsfähigkeit und Selbstbewusstsein rücken die Autonomie des Kindes in den Vordergrund. Infolge der anti-autoritären Bewegung veränderte sich das formals machtgeprägte Eltern-Kind-Verhältnis zu einem partnerschaftlichen Verhältnis. Außerdem habe ich das Buch Das kompetente Kind, welches 2002 veröffentlicht wurde von Jesper Juhl, ein bisschen genauer analysiert und die wichtigsten Dinge zusammengefasst. Und zwar sagt Juhl, dass die konventionelle Debatte um die richtige Erziehungsmethode parteiübergreifend eine Unterschätzung und Missachtung der sozialen Fähigkeiten des Kindes ist.
Was ist denn Juhls Meinung zur richtigen Erziehung?
Er ist der Meinung, dass Kinder vollwertige Menschen sind, die nicht erst noch durch Anweisungen, Verboten und Strafen geformt werden müssen, was ich absolut unterstreiche. Das traditionelle Bild vom Kind als primitiven, dissozialen oder halbwilden Wesen, das durch geeignete Erziehungsmaßnahmen erst zum Menschen gemacht werden muss, lehnt er ab, was ich genauso sehe. Juhl sagt, ich zitiere, Kinder werden mit sozialen und menschlichen Eigenschaften geboren. Um diese weiterzuentwickeln, brauchen sie nichts als die Gegenwart von Erwachsenen, die sich menschlich und sozial verhalten. Jede Methode ist nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv, weil sie die Kinder für ihre Nächsten zu Objekten macht.
Hier spiegeln sich ja auch Parallelen zu Diederich wider, oder?
Ja, definitiv. Wie Juhl sagte, es werden alle Kinder mit allen sozialen und menschlichen Eigenschaften geboren. Diederich war ein weiches, verträumtes, liebevolles, aber manipulierbares Kind, was eigentlich einen sehr lieblichen Charakter hat. Aber durch das autoritäre, gewaltvolle Verhalten des Vaters verformten sich diese Charakterzüge. Juhl nannte dies als Kinder zu Objekten machen. Das Werk Das kompetente Kind markiert zugleich eine veränderte Grundhaltung. Im Anschluss an die neue Säuglings- und Kleinkindforschung vollzog Jesper Juhl einen Paradigmenwechsel für das Eltern-Kind-Verhältnis, der eine neue Sichtweise ermöglicht. Die erfordert eine prinzipiell dialogische Haltung dem Kind gegenüber und die Bereitschaft, Erziehung als offenes, zukunftsweisendes Experiment wahrzunehmen, von dem beide Seiten in ihrer weiteren Entwicklung profitieren können. Im Vertrauen auf die Kompetenz des Kindes wird Erziehung zu einem wechselseitigen Austausch von Beziehungspartnern, die sich nur in Hinsicht auf Erfahrung und Verantwortlichkeit unterscheiden.
Aber wo liegt der Schwerpunkt dieses Ansatzes?
Der Schwerpunkt dieses Ansatzes liegt auf der Qualität der Beziehung und nicht auf zu vermittelnden Inhalten oder methodischer Strenge. Ich zitiere, wenn ich Kinder als kompetent bezeichne, dann meine ich damit, dass wir wichtige Dinge von ihnen lernen können, dass sie uns durch ihre Reaktion ermöglichen, unsere verlorene Kompetenz wiederzugewinnen und unsere unfruchtbaren, lieblosen und destruktiven Handlungsmuster loszuwerden. Wir müssen zu einer Form des Dialogs finden, den viele Erwachsene auch untereinander nicht beherrschen, so Juhl.
Dann gibt es noch das Selbstgefühl und Selbstvertrauen, welches Jesper Juhl differenziert, richtig?
Ja, genau. Selbstgefühl eines Kindes hängt davon ab, dass es sich als es selbst in der Familie wahrgenommen und anerkannt fühlt. Beruht es auf dem grundlegenden Bedürfnis, unmittelbar gesehen und nicht nur bloß distanziert angeschaut oder kritisch beobachtet und bewertet zu werden. Die Grundlage dieses Gefühls ist ein nicht objektivierender Blick auf das Kind, der unmittelbare Ausdruck seiner Anerkennung als Subjekt ist. Selbstgefühl des Kindes ist in diesem Sinn ein Indikator für die intersubjektive Verfassung und Begabung einer Familie. Selbstvertrauen beruht dagegen auf Anerkennung für erbrachte Leistung. So kann man Kinder beobachten, die zwar ein ausgeprägtes Selbstvertrauen verfügen, aber ein nur schwaches Selbstwertgefühl haben. Sie wurden vornehmlich für etwas gelobt und anerkannt, jedoch selten als sie selbst wertgeschätzt. Scheitern an einer Leistung oder die Erkenntnis begrenzter Begabung führen bei solchen Kindern unmittelbar zu einem Verlust an Selbstgefühl, da dieses im Rahmen eines bestimmten Erziehungsklimas nur bedingt bestätigt wurde. Selbstvertrauen wächst mit der Qualität der erbrachten Leistung. Das Selbstgefühl ist abhängig von der Qualität der Beziehung. Diederich Hässling besitzt weder Selbstgefühl noch Selbstvertrauen, denn er bekommt von seinen Eltern keine Wertschätzung oder Anerkennung für erbrachte Leistung oder Unterstützung bei Verlusten. Stattdessen wird er bei Verlusten oder Fehlern durch Gewalt seines Vaters bestraft.
Zu der Erziehung stellen wir unserer Lehrerin Frau Jendrisek nun ein paar Fragen, da sie dazu viele Erfahrungen in ihrem Beruf sammelt. Aber erst einmal, was ist Ihre Meinung zur autoritären Erziehung, welche ja im wilhelminischen Zeitalter omnipräsent war?
Ja, erstmal vielen Dank für deine Einladung, Anton. Ich versuche mal auf deine Frage ein bisschen einzugehen. Also jede Erziehung hatte in ihrer Zeit ihre Berechtigung. Doch rückläufig können wir ja schon feststellen, dass die Erziehung und Bildung im wilhelminischen Zeitalter wenig Individualität hervorgebracht hat. Man könnte sagen, es wurde eher so eine Art deutscher Prototypmann heranerzogen, mehr so eine Art Abbild eines gesellschaftlichen Ideals. Für Authentizität und freie Persönlichkeitsentfaltung gab es tatsächlich wenig Raum. Studien haben auch bewiesen, dass Kinder, welche autoritär erzogen werden, weniger Kreativität entwickeln. Und das ist ja im Prinzip der Anteil in uns, der uns wirklich menschlich werden lässt, oder?
Ja, genau.
Kreativität beinhaltet ja nicht nur künstlerische Aspekte, wie zum Beispiel das Malen von Bildern oder Musik machen, sondern diesen Begriff kann man ja auch viel weiter fassen. Also er zeichnet sich ja ebenso im Denken und Handeln und Planen eines Individuums aus, was wiederum auch relevant ist für die Entwicklung des Menschen und damit verbunden sogar der gesamten Gesellschaft. Kreativität bedeutet auch Progression und Facettenreichtum. Das heißt, heutzutage ist es ebenso wichtig, Entwicklungspotenziale von Schülerinnen und Schülern zu fördern und voranzubringen, innovative Ziele anzustreben und zu verwirklichen. Vor allen Dingen bedeutet es aber auch, unabhängig zu bleiben von einem Ideal oder von Vorbildern einer Gesellschaft. Denn gerade durch Kreativität werden ja neue Räume des Denkens eröffnet, um sich mit neuen Ideen und Erlebten ja auch auseinanderzusetzen. Und genau das führt dazu, dass die Schülerinnen und Schüler in unserer heutigen Zeit besser reflektieren können, sich selbstständiger in einer Welt zurechtfinden und diese eben auch mit Bedeutsamkeit füllen können.
Heutzutage haben wir den partnerschaftlich-demokratischen Erziehungsstil. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Unterschiede zwischen dem autoritären und dem partnerschaftlich-demokratischen Erziehungsstil?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, durch den demokratischen Erziehungsstil sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, ein freies Denken und Handeln zu entwickeln und Entscheidungen selbst zu treffen. Das Zusammenleben in der Schule soll nach Möglichkeit gleichberechtigt stattfinden, also demokratisch-partnerschaftlich eben. Allerdings ist es wichtig, dass beispielsweise die Schülerinnen und Schüler die Lehrkraft trotzdem als ihre Autoritätsperson anerkennen. Würdet ihr sagen, dass das bei uns in der Schule vielleicht auch so ist?
Ja, schon.
Denn auch eine gute Erziehung in der heutigen Zeit steckt den Rahmen für Regeln und Grenzen, um den Schülerinnen und Schülern eine Art Orientierung aufzuzeigen. Genauso wie eine zu starke autoritäre Erziehung dem Kind den Raum zu einer persönlichen Entfaltung nimmt, genauso ist eine anti-autoritäre Erziehung auch schädlich. Denn Kinder und Jugendliche möchten auch Grenzen erfahren. Sie testen sie und reizen sie sogar regelrecht aus. Das beobachte ich immer wieder als Lehrkraft. Gerade deswegen, weil sie sich ja auch in Grenzen zurechtfinden müssen. Sie benötigen dabei aber keine diktierten Denk- und Handlungsanleitungen, aber sie benötigen einen Rahmen, in welchem sie Halt, Sicherheit, Sinnhaftigkeit und Orientierung finden können. Ist die Spanne der Freiheit zu groß, schwindet vermutlich auch das Verständnis, Kompromisse einzugehen und eine Richtung der Sinnhaftigkeit im Leben zu verfolgen. Ich bin der Meinung, dass beide extremen Formen der Erziehung Rücksichtslosigkeit fördern und ein Um-sich-selbst-Drehen in der Gesellschaft. Ein partnerschaftlich-demokratischer Erziehungsstil hingegen ist eben die gesunde Mitte dieser beiden. Für Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte in ihrer heutigen Vorbildfunktion ist das, denke ich, sehr wichtig, eine Balance herzustellen, die zum einen eine positive und raumgebende Autorität verkörpert und gleichzeitig Individualität und ein impulsgeleitetes, freies Denken fördert.
Ja, danke schön, Frau Jendrusek. Wir haben noch eine Frage an Sie, und zwar, wie würden Sie die Erziehung und das Lernen in der Schule beschreiben? Sprich, was sind Ihre Erfahrungen mit dieser Form der Erziehung?
Ja, also so viel Erfahrung bringe ich ja auch noch nicht mit. Ich bin ja auch erst seit kurzem im Referendariat und ihr seid ja auch meine erste Deutschklasse, die ich bekommen habe im E-Jahrgang. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich als Referendarin lerne, den Jugendlichen das Wissen nicht aufzudiktieren oder aufzudrängen, wie es vielleicht im Kaiserzeitalter der Fall war, sondern Unterricht wird heutzutage, denke ich, ein Stück weiter gedacht. Also die Lernenden sollen durch die Lehrkraft eher zu Impulsen angeleitet werden und anhand dieser Impulse zu einem eigenen Problembewusstsein stoßen. Das ist, denke ich, die Kunst der Lehrkraft in der heutigen Zeit, dass die Lehrkraft es schafft, den Jugendlichen durch deren eigene Impulse zu einer reflexiven Ergebnissicherung zu bewegen und die Lerninhalte auf diese Art und Weise zu übertragen und anzuwenden. Zusätzlich entwickeln die Jugendlichen ein Bewusstsein für einen Transfer des Gelernten. Also ein exemplarischer Lerninhalt soll nach Möglichkeit weitergedacht werden und transferiert werden. In dem Sinne greifen Bildung und Erziehung auch für mich ineinander. Es ist wichtig, dass Eltern und Lehrkräfte in ihren Weltanschauungen kompatibel werden und auch miteinander kooperieren. Und ich denke, durch den partnerschaftlich-demokratischen Erziehungsstil wird ein Raum geschaffen, in welchem diese Beziehung und Kooperation möglich wird. Das Kind oder der Jugendliche hat nämlich ein Mitbestimmungsrecht und darf seine Meinung frei und offen äußern. Und genau dadurch entstehen Brücken zwischen Eltern und Lehrkräften, aber auch zwischen Schulen, Bildungsträgern und der Gesellschaft. Durch autoritäre Erziehung sind Mauern entstanden, die die Menschheit voneinander trennt. Festgefahrene Strukturen, nicht gelebte Authentizität, unangefochtene Mächte als Vorbilder haben eine ganze Nation hervorgebracht, die sich kriegerisch gegen andere Nationen gestellt hat. Wir aber haben in den letzten 100 Jahren so viel erreicht durch ein demokratisches und gemeinschaftliches Denken, was wir jetzt nicht leichtfertig wieder weggeben dürfen. Gerade wenn man sich den aktuellen Ukraine-Konflikt in der Welt anschaut. Menschen sollten Brücken bauen, statt Mauern. Meine Erfahrung mit dieser Form der Erziehung ist, dass ich als Lehrkraft nie aufhöre zu lernen. Schülerinnen und Schüler stoßen mich durch ihre Impulse immer wieder an und bewegen auch mich dazu, Lerninhalte immer wieder neu zu denken. Genau das ist das vermutlich Wichtige in unserem Job, dass wir keine Stagnation in der Funktion des Lehrenden erwirken, sondern dass wir mit Schülerinnen und Schülern gemeinsame Kontexte erarbeiten und eröffnen, dass wir gemeinsam zu einem Ideenreichtum angeregt werden, in welchem immer wieder neue Arten des Lernens entdeckt werden. Und so funktioniert für mich auch der Aspekt des Forschens, nämlich dadurch, dass Wissensgrundlagen in neue Zusammenhänge gestellt werden, wird ein Fortschritt erreicht. Und genau das ist für mich das Wesen einer Bildungseinrichtung. Es findet eben kein stagnierender und unanfechtbarer Unterricht statt, sondern Lehrkräfte und Jugendliche denken Lerninhalte jeden Tag neu. Zusammen ergeben sie ein Team, ein Geben und Nehmen, ein lebendiger, unflexibler Austausch von Erfahrung und Versuch entsteht. Die Schule ist für mich ein Ort der Faltenfreiheit. Konventionen bewähren sich zwar und etablieren sich manchmal auch, aber sie werden immer wieder aufgebrochen und neu gedacht. Der Prozess des Lernens hört niemals auf.
Vielen Dank, Frau Jendrisek.
Die Politik hat dabei aber auch einen großen Einfluss, da so entschieden wird, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Ob es ein demokratisches Land mit Meinungs- und Pressefreiheit gibt oder ob die Gesellschaft komplett unterdrückt wird, wie beispielsweise in Russland. Es gibt Politiker, die die komplette Macht haben und zu Kriege beginnen. Und die Bevölkerung muss sich unfreiwillig der Autorität unterordnen. Blind gehorchen und alle Anordnungen der Autorität kritiklos akzeptieren, befolgen und umsetzen. Russische Truppen marschieren in die Ukraine ein. Die diplomatischen Dialoge scheinen unter den Erwachsenen nicht mehr zu funktionieren. Kinder sind alleine auf der Flucht, ohne ihre Eltern. Mit schweren Panzern wird über Autos gefahren. Helikopter, Kampfflugzeuge, Bomben, Waffen. Fernsehtürme werden bombardiert. Städte werden zerstört. Familien gehen zugrunde. Menschen sterben. Die ganze Welt leidet. Und das alles nur, weil eine falsche Autorität an der Macht ist?
Siehst du noch die weißen Tauben am Himmel? Ich kann sie nicht mehr sehen. Wir wollten doch Brücken bauen und jetzt bauen wir Mauern. Was ist das denn hier für ein Wahnsinn?
Menschen sind gerade auf der Flucht und das alles nur durch negative Autoritäten mit Größenwahn?
Sie reden nicht, sie schicken Militär. Kinder mit Gewehren und der Himmel voller Drohnen. Der alte Hass kommt wieder mit neuen Parolen. Ich dachte, wir wären schon viel weiter.
Wir wollen keine Untertanen, wir wollen keinen Streit, wir wollen keinen Krieg.
Wir wollen Demokratie. Wir haben kein starkes Militär, aber ein weiches Herz. Lass das Volk entscheiden, Leute leiden. Politiker, die für alle Menschen reden. Die da oben haben eigene Absichten. Wieso lassen wir das zu? Wacht auf!
Euch geht es um Geld und Macht und um Menschenleben. Lernt doch mal aus der Geschichte. Reflektiert, wir wollen keinen Krieg.
Lügen können Kriege in Bewegung setzen. Wahrheiten hingegen können ganze Armeen aufhalten.